Servus zusammen und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Begegnung im Checkpot. Mein Name ist Check und gemeinsam begegnen wir Menschen aus meiner Welt, von denen ich überzeugt bin, dass man diese Geschichten hören sollte. Nach intensiven Wochen hinter mir freue ich mich nur umso mehr, euch endlich ein Gespräch zeigen oder präsentieren zu dürfen, das wir vor etwa 3 oder 3,5 Monaten aufgezeichnet haben. Heute treffe ich Stefan Sachsinger, a.k.a. The Spirit Body Architect, einen Menschen, der mich persönlich zutiefst inspiriert. Stefan nennt sich selbst The Spirit Body Architect und arbeitet als Holistic- und Life Coach. Was ich besonders spannend finde, er lebt und vermittelt Achtsamkeit gegenüber Körper und Geist und verbindet körperliche Nähe mit spiritueller Tiefe. In unserem Gespräch tauchen wir ein in Themen wie dem zweiten Blick, unsere innere Wahrnehmung und das, was Stefan als The Spirit bezeichnet. Ganz zu Beginn habe ich noch einmal realisiert, Stefan ist nicht nur in seiner Arbeit beeindruckend, sondern in der Szene auch schon wirklich sehr, sehr bekannt. Deshalb steigen wir sofort mitten in einen Gedankenstrang ein. Ich hoffe einfach, dass ihr persönlich da gut mitkommt. Jetzt aber viel Freude beim Anschauen bei der Begegnung mit Stefan Sachsinger.
Die heutige Sendung wird präsentiert von Jax Corner.
Genau, fangen wir da nochmal schnell an. Also eben Influencer. Als Influencer hast du genau diese Funktion, dass du anderen Menschen ja Dinge vermittelst. Was ist dir da persönlich sehr wichtig? Was möchtest du vermitteln oder transportieren?
Das Wichtigste ist mir, dass die Leute sehen, dass man, wenn man authentisch lebt, wenn man ganzheitlich lebt, wenn man bewusst lebt, dass man dann eigentlich ein gutes Leben lebt. Und dass man sich, dass man einen unglaublichen Hebel hat, wenn man bei sich selbst eben anfängt, also die Verantwortung übernimmt. Und gewisse Dinge, kleine Dinge können das am Anfang sein, in seine Tagesabläufe, in seine Rhythmen einbaut, die dann natürlich in der Summe und über einen längeren Zeitraum wirklich einen gewissen Impact erzeugen und man merkt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sich zu verändern. Also das ist quasi so eine schleichende Transformation, eine gesunde, natürliche Transformation hin zu einem Leben, wo man das Gefühl hat, ich bin auf meiner Spur unterwegs, ich mache mein Ding, ich fühle mich wohl, ich gehe am Abend zufrieden ins Bett und stehe am Morgen voller Tatendrang und Freude und Dankbarkeit auf. Und das sind für mich Dinge, die einfach das Leben gehaltvoll und wirklich wertvoll machen.
Gerade im Social-Media-Bereich hast du ja sehr, sehr oft nur diese oberflächliche Wahrnehmung, diesen ersten Blick. Wie hast du das Gefühl, schauen viele Menschen, wagen viele Menschen diesen zweiten Blick des genaueren Hinschauens?
Ich denke, der zweite Blick, der kommt automatisch mehr bei den Menschen an, wenn derjenige, der quasi den Content produziert, aus der Ebene des zweiten Blicks den Content vermittelt und teilt. Selbst wenn es an der Oberfläche vielleicht oberflächlich aussieht, auf den ersten Blick, aber mit der Intention meinen Content mache, mehr zwischen den Zeilen, zwischen den Bildern als Kontext des Bildes zu vermitteln, dann kommt das an. Das ist eine Energie, das ist eine Frequenz, eine andere Frequenzebene. Und wenn diese Frequenzebene bei dem anderen ankommt, wenn jemand offen ist, dann spürt der automatisch eine gewisse Authentizität und eine gewisse Ehrlichkeit und einen gewissen Spirit, wie ich es nennen würde.
Eine gewisse Resonanz. Diesen Spirit, den transportierst oder vermittelst du als Life-Coach ja unglaublich. Ja? Du hast, glaube ich, über 1 Million Follower auf Instagram, haben wir vorher festgestellt. Eine tiefere Bedeutung für die mit diesem zweiten Blick, nicht nur jetzt beruflich, sondern auch in Beziehungen, in deinem ganzen Leben, für dich selbst?
Definitiv. Für mich ist der zweite Blick einfach ein bewussterer Blick. Ein Blick hinter die Maskerade, hinter die Fassade, die man meistens auf den ersten Blick nur wahrnimmt. Wir alle sind konditioniert, Von klein auf haben wir gewisse Programme, gewisse Glaubenssätze, gewisse Muster übernommen und aufgrund dieser inneren Glaubenssätze und Glaubenssysteme drücken wir auch natürlich das drücken wir nach außen aus durch unsere Gestik, durch unsere Mimik, durch unsere eventuelle Unsicherheit oder indem wir Unsicherheit überspielen mit einem sehr, sehr aufgeblähten Ego und so weiter und so weiter. Und der zweite Blick ist für mich einfach ein wesentlich mutigerer Blick, ein wesentlich bewussterer, klarerer und auch weiterer Blick, um eigentlich das wahrzunehmen, was hinter der Fassade echt, natürlich und authentisch ist.
Und welche Werte begleiten da dich so durchs Leben oder welche hast du vielleicht auch schon losgelassen?
Wir verändern uns im Prinzip die ganze Zeit. Das ganze Leben ist ein Veränderungsprozess, zumindest was die Persönlichkeit betrifft. Aber der eigentliche Spirit, der die Persönlichkeit belebt und animiert, der ist ja im Grunde genommen immer gleich geblieben. Und je mehr wir uns mehr auf diesen zweiten Blick, auf diesen bewussten Blick einlassen, umso mehr erkennen wir auch die Essenz hinter unserer Persönlichkeit. Und damit fallen automatisch auf der Persönlichkeitsebene Dinge, die uns bremsen, die uns limitieren, die uns klein machen, die uns schwach machen, die uns in irgendeiner Form fast schon fesseln, die fallen automatisch weg, weil du im Grunde genommen mehr aus dieser tieferen Ebene dein Leben lebst und dieses enge, begrenzte einfach nicht mehr so stark bedient wird.
Was wäre das jetzt genau bei dir und deinem Leben?
Bei mir ist es einfach Vertrauen ins Leben in erster Linie. Also wirklich zu sagen, ich vertraue dem Leben, ich gebe die Kontrolle ab. Ich muss nicht mehr alles total im Griff haben und diese Dinge auch wirklich so planen, dass ja nichts irgendwie schief gehen kann und dass ich in irgendeiner Form in ein Fettnäpfchen trete oder irgendwas falsch sage oder mich die Leute nicht mögen, weil ich so und so daherkomme. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil. Dann generell einfach Dankbarkeit für all die kleinen, allzu sehr selbstverständlichen Dinge, die wir in unserer Gesellschaft einfach mittlerweile haben oder die wir einfach tagtäglich bedienen. Diese Dankbarkeit, dann dieses Nicht-Urteilen eben auf den ersten Blick und sie auch nicht blenden lassen von einer Maskerade oder von einer Fassade, weil es sind ja oft nur Vermeidungs- oder Abwehrmechanismen, die man als erstes sieht. Das heißt also wirklich dieses Urteilen fallen lassen und offen sein im Sinne von sich auf etwas einlassen und etwas erstmal bereit sein hinzuhören und Resonanz zu spüren und dann aus einem nicht verurteilenden Blick heraus zu antworten. Also das sind Dinge, die haben sich so sehr stark in meinem Leben verändert.
Und wie ist es dann bei dir als Coach, wenn jetzt da neuer Klient oder neuer Gast zu dir kommt, wie oft nimmst du die Werte der Person wahr, die vielleicht gar nicht seine Werte oder ihre Werte sind, sondern auch nur von jemand anderen übernommen oder ja, genau.
Weißt du, im Grunde genommen ist es so, wenn du als Coach arbeitest, und ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren, auch im Life-Coach-Bereich, dann kriegst du einfach eine klarere Wahrnehmung. Das heißt, wenn jemand reinkommt zu dir und du begegnest ihm, oft ist es schon bei der ersten Begegnung an der Tür und so weiter, dass du schon gewisse Dinge erkennst und wahrnimmst an Mechanismen, die dann später im Coaching natürlich auch auftauchen und die man auch verwerten kann, um dieser Person, diesen Menschen zu helfen, quasi besser damit zurechtzukommen oder etwas loszulassen. Also um auf deine Frage jetzt ganz konkret zurückzukommen, die ganzen Sinne, die werden durch den Job geschärft und irgendwann spürt man relativ stark, wenn jemand spricht, dass es nicht die Sprache dieser Person ist, sondern dass es einfach, dass da eine ganze Litanei an Familienmatrix oder an Ahnen und so weiter hinten dran hängen, die alle mitreden oder oder irgendwo sich das Ganze einfach nicht wirklich aus dem Herzen kommend anspürt, sondern einfach sehr starke Konzepte und auch familiäre Glaubenssätze. Also das ist ganz, ganz stark in Familienkonstellationen, dass einfach das, was in der Familie gelebt wird, dass das einfach rüberkommt. Und das ist auch spürbar.
Und wie bringst du deinen Klienten das quasi bei, die inneren Werte wirklich zu fühlen, anstatt sie jetzt nur zu benennen oder benennen zu können?
Als erstes, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich einen Raum erlaubt, das Ganze einfach ins Bewusstsein zu holen, das Ganze einfach wahrzunehmen, ohne dass man sich selbst dafür kritisiert oder dass man das in irgendeiner Form erstmal wertet. Es steht einfach mal da, so wie es im Moment ist. Es fühlt sich so und so an. Und alleine nur mit dem Gefühl zu sein, mit dem rohen Gefühl, ohne ein Konzept drum zu basteln oder eine Story drum zu basteln, ist schon mal der erste Schritt in Richtung Auflösung oder Heilung, weil das, was lange, vielleicht Jahrzehnte unterdrückt worden ist und irgendwo hin und her geschoben wurde oder man versucht hat, das in irgendeiner Form immer zu kompensieren, mit was auch immer, dass man dem einfach einen Raum gibt und dieses Gefühl einfach mal roh einfach hier sein lässt. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt, der schon unglaublich viel öffnet, auch in der Coaching-Beziehung zu deinem Klienten.
Was wäre der nächste?
Oft kommt es dann zu einer emotionalen Entladung, was ihr Mensch einfach nicht erlaubt hat. Was weiß ich, da können Tränen kommen, kann auf einmal irgendwo aber auch irgendwo eine körperliche Reaktion kommen, irgendeine Verspannung, eine Verkrampfung oder sonst irgendwas oder ein Laut oder die Leute hören erstmal das Atmen auf und wenn man sich dann daran erinnert, atmen mal durch und so weiter, dann entsteht auf einmal wieder etwas, wo was hochkommt und sich das Ganze dann auch wirklich von der Erinnerung manchmal nochmal ins Bewusstsein schraubt sozusagen, wow, da war irgendetwas vor, was weiß ich, wie langer Zeit, als ich als Kind dieses und jene Erlebnis gemacht habe. Und seit dem Zeitpunkt habe ich dieses Muster in mir und das hat sich irgendwie so in mir verklebt und so intensiv niedergelassen, dass viele, viele Erlebnisse, die später kamen in meinem Leben, dass die immer wieder durch das gleiche Triggermuster irgendwie gegangen sind, die ich nie irgendwie in der Lage war, mich anders zu verhalten oder anders zu mit der Situation umzugehen. Und oftmals ist es dann wirklich schon eine erste vegetative Entladung, würde ich mal sagen, sodass der Körper einfach etwas loslässt, was er über Jahrzehnte lang wirklich so zellulär auch gehalten hat. Und dann kann man es nicht pauschal sagen, also das ist unterschiedlich gelagert, je nachdem, wie bereit jemand ist, hinzuschauen und sich auf den weiteren Prozess einzulassen. Also kein Prozess ist wie der andere. Jeder Mensch ist unterschiedlich gelagert, konditioniert und verstrickt in seinen eigenen Themen. Deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Ich kann nur eins sagen, dass im Laufe der Jahre sich bei mir eine Toolbox, dass sie eine Toolbox entwickelt hat, in der relativ viele Werkzeuge drin sind, um mit unterschiedlichsten Situationen irgendwie umgehen zu können, um einfach Support und Hilfestellung zu geben und zu leisten.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, die Muster, die plötzlich wieder an den Tag kommen, wo du sagst, verdammt, jetzt mache ich das schon wieder. Zum 17. Mal, zum 19. Mal. Magst du so persönlich werden und deine persönlichen Muster hier mit reinbringen, was dir schon oft aufgefallen ist, was dir persönlich fehlt, abgeht oder wo Verbesserungspotenzial ist und gleichzeitig auch, oder was du vielleicht aufgearbeitet hast, vielleicht auch sehr stolz jetzt bist und wie fühlt sich das Gefühl an? Also es ist eher so, genau, glaub, du weißt, was ich meine.
Also ich habe durch das, was ich in früher Kindheit erfahren habe, anscheinend ein Muster entwickelt. Es ist nie gut genug, was ich so bin, was ich leiste und was ich kann. Und deswegen habe ich einen gewissen Perfektionismus, ich sage jetzt mal in meinen jungen Jahren entwickelt, dass diese Dinge, die ich die ich getan habe, immer in irgendeiner Form einem gewissen perfekten Muster folgen mussten. Wenn es dann in der Idee, die ich vom Perfektionismus oder vom Perfektsein nicht, wenn das nicht korreliert hat miteinander, dann war es oft so, dass ich mir das selbst irgendwie einfach mich innerlich fast schon zerrissen habe und mir Vorwürfe gemacht habe oder Schuldzuweisungen, dass irgendetwas einfach nicht gut genug war oder einfach nicht perfekt war im Sinne von, wie es in meiner Idee von dem, wie es sein soll, war. Und das hat mir ziemlich zugesetzt und es hat mir natürlich auch so ein bisschen im Kern, in meiner Essenz, so ein bisschen erstarren lassen und mich natürlich vielleicht auch nach außen hin so ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach so ein bisschen arrogant oder unnahbar erscheinen lassen, weil ich einfach sehr stark mit mir diesbezüglich im Clinch war und einfach nicht wirklich zu der Sensibilität, die ich eigentlich habe in mir, mir erlaubt habe, die auch wirklich zu leben und sie zum Ausdruck zu bringen und okay damit zu sein. Und da habe ich natürlich dann schon im Laufe der Jahre gemerkt und das Leben hat mir natürlich entsprechend Hilfestellung gegeben mit gewissen Schüssen vor den Bug und Herausforderungen, dass ich mich einfach diesen Part in mir geöffnet habe und mittlerweile einfach ganz anders mit diesen Situationen umgehen soll. Gewisse Spuren sind immer noch vorhanden, versuchen auch immer mal wieder, sich aufzubäumen, aber ich durchschaue den Trick mittlerweile sehr, sehr schnell und gehe und tappe nicht mehr in die Falle, sondern beobachte das Ganze als stiller Beobachter und dann verpufft es am meisten und löst sie auf und es ist dann einfach nicht mehr vorhanden. Also das war eines der Dinge, die mir sicherlich stark in meinem Leben zugesetzt haben.
Und was genau, wenn du das jetzt beschreiben müsstest, wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl hast du auch vor allem heute jetzt, wenn du dieses Etwas wieder hochrollst, wenn du dich selber wieder ertappst?
Also das Gefühl ist natürlich unglaublich eng. Da ist sehr viel Angst auch mit dabei. Angst einfach den Dingen, die das Leben vermeintlich von einem erwartet, dass man denen nicht gerecht wird. Das System ist halt also aufgebaut. Das Schulsystem und so weiter und so weiter. Es braucht immer irgendwo, du musst dich immer irgendwo beweisen, du wirst bewertet, du wirst be- oder verurteilt durch was auch immer, durch Leistung, durch eine Zahl, die auf ein Blatt Papier geschrieben wird und all diese Dinge. Und ich habe halt lange Zeit einfach den Fehler gemacht, den viele Menschen auch machen, seinen Selbstwert über diese äußere Bewertung und über diese Beurteilung zu ziehen. Und nicht erkannt, dass ich einfach allein aufgrund dessen, dass ich hier bin in diesem Körper und dass ich diese menschliche Erfahrung machen darf in dieser dreidimensionalen Welt, dass das allein schon wert genug ist und man den auch erkennen darf als sogenannten echten Selbstwert, nicht als Selbstwert, der von äußeren Bedingungen oder von Bewertungen abhängig ist. Und das war, also um jetzt auf die Emotion nochmal zurückzukommen, das ist schmerzhaft, das ist ein gewisses Leid. Und meine Strategie war, um mit diesem Leid umzugehen, in erster Linie Extremsport zu machen. Extrem hart zu trainieren, dass der Effekt des Trainings so stark war, dass dieses Leid, dieser emotionale Schmerz übertüncht wurde, überpowered wurde. Und das hat natürlich während des Trainings und auch eine gewisse Zeit nach dem Training noch angehalten, aber es war natürlich jetzt nicht ursächlich weg. Und dementsprechend kann natürlich auch Sport, und bei mir war es sicherlich auch so, irgendwo auch in ein Suchtverhalten übergehen, so quasi, man braucht immer wieder den Kick, weil dann spürst du den Schmerz nicht, dann spürst du einen anderen Schmerz, aber der ist angenehmer als der Schmerz, der emotional ist und der irgendwie mehr in der Tiefe sitzt.
Kleine Werbeunterbrechung mit dem heutigen Partner.
Bei uns geht es um mehr als Bilder. Es geht um echte Geschichten von Athleten, Abenteurern und Persönlichkeiten, die sichtbar werden wollen. Der Fotograf Jack begleitet Projekte mit Reportagen und Dokumentationen authentisch, nahbar und mit einem besonderen Blick fürs Wesentliche. Sein Podcast Jackpot zeigt, warum ihm das so wichtig ist, Menschen eine Bühne geben, ihre Träume, ihre Leidenschaft und ihre Visionen festhalten für Sponsoren, Partner und alle, die inspirieren wollen. Wer professionelle Kommunikation nach außen sucht, wer zeigen möchte, wofür er brennt, findet in Jack's Corner den richtigen Partner. jackscorner.de.
Jeder Mensch braucht einfach irgendwo Heilung. Wie siehst du das?
Definitiv. Da bin ich vollkommen dabei. Und der eigentliche Schmerz kommt aus dem Grund, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 25 Jahren, wo ich mich sehr intensiv mit Spiritualität und mit Energien und Frequenzen und so weiter befasse, ist, dass wir uns als separat oder als getrennt von der Quelle empfinden. Das heißt, wir sind hier irgendwo, wir werden hier reingeschmissen, sind isolierte Einzelwesen. Das ist alles, was wir zur Verfügung haben, dieser Körper, dieser Verstand und die Skills. Und wir müssen hier es irgendwie schaffen. Wir müssen überleben in einem Haifischbecken da draußen, das nicht immer ganz nett zu einem ist. Und das ist einfach ein Schmerz, der kommt durch den Inkarnationsprozess. Wenn wir als Seele in den Körper inkarnieren, dann vergessen wir, das ist wie wenn wir durch einen Schleier gehen, wir vergessen, wo wir eigentlich herkommen und was wir uns eigentlich für dieses Leben vorgenommen haben, was unser Seelenauftrag ist, was unsere Intention ist, worum es in dieser Inkarnation gehen soll, was in dieser Inkarnation individuell einzigartig zum Ausdruck gebracht werden kann. Und wenn wir das erkennen, dass die Quelle nie weg war, ich nenne es den Spirit, und dass der unvergänglich uns ständig irgendwo speist, animiert und zur Verfügung stellt, wir uns aber von diesem Spirit getrennt fühlen, hier vorne quasi, wie wenn eine Schicht, eine Mauer dazwischen wäre und wir es von hier vorne mit unserem Verstand, mit unserem Körper, mit dem, was körperlich oder mental zur Verfügung steht, schaffen müssen, dann ist die Verbindung nach hinten nicht mehr da. Das ist wie eine Standleitung, die unterbrochen ist. Aber eigentlich ist sie nicht unterbrochen, sie ist nur, wie wenn man so einen Wasserschlauch nimmt, mal kurz so zusammengepresst, so quasi das Wasser fließt nicht mehr durch. Also man ist dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr im Flow, man ist getrennt, aber nur vermeintlich. Und wenn man sich dessen wieder besinnt, dann spürt man eigentlich, dass jeder Mensch eigentlich ein individueller Ausdruck ist des einen Ganzen, das uns alle animiert. Schau, wir beide sitzen jetzt hier, wir unterhalten uns, du hast einen anderen Körper als ich, wir sind unterschiedlich alt, wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber das, was uns überhaupt erlaubt, diese Unterhaltung zu halten, also miteinander zu sprechen jetzt und in diesem Kontext diesen Podcast aufzunehmen, ist der gemeinsame Kontext. Nämlich der Spirit, so nenne ich das. Religionen haben andere Ausdrücke dafür. Für mich ist es Spirit, das ist für mich etwas, was stimmig ist und was ich auch fühlen kann und was auch für mich immer nachvollziehbar war. Und wenn wir das erkennen, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen, aber alle unterschiedliche verlängerte Arme sind, dieser einen Kraft, die uns durchwirkt, dann geht der Schmerz sukzessive weg. Weil wir dann auch nicht mehr die Angst haben, wir müssen, weil solche Konzepte wie Konkurrenz nicht mehr entsteht. Ich muss es irgendwie schaffen oder ich muss besser sein als der oder die. Oder nur wenn ich Erster bin, ganz oben stehe, dann bin ich es wert, dann klopfen mir die Leute auf die Schultern und dann werde ich gefeiert und so weiter und so weiter. Diese Konzepte, was letztendlich ja nur Konzepte und auch wieder Wertungen sind, die fallen hinten runter. Und auf einmal wirst du immer freier, immer grundlos glücklicher. Und wenn du grundlos glücklicher bist, wärst du auch viel kreativer und viel authentischer in deinem Ausdruck, weil dann kommt dir irgendetwas, was du dir hier vorne in der Trennung mit Hirnschmalz allein gar nie einfallen lassen könntest, fließt auf einmal durch, du kriegst die Information und sagst, ich bin eigentlich nur das ausführende Instrument. Danke dafür. Also, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, der Schmerz kommt daher, weil wir uns als getrennt und separiert von unserem Spirit sehen. Vermeintlich sehen.
Meinst du, dass wir Menschen zuerst durch den Schmerz müssen, beziehungsweise dass überhaupt nur durch diesen Schmerz dieser Spirit, wie du den bezeichnest, diese Kraft, an die ich zum Beispiel jetzt auch überzeugt denke und glaube, ja, möglich ist?
Nein, der Schmerz ist unausweichlich. Wir können letztendlich in die Glückseligkeit nur durchs Leid. Und Leid ist aber was anderes als Schmerz. Schmerz ist für mich eher etwas Körperliches. Leid ist eher etwas, was dir so auf der Seele sitzt. Du ahnst es, da muss mehr sein im Leben. Das kann es nicht sein, dass du hierher kommst, irgendwie, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte hier lebst, dann abtrittst und das war's dann. Sondern wirklich diese Zeit, die uns zur Verfügung steht, und wir wissen alle nicht wie lang diese Zeit ist, beziehungsweise wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, dass wir die einfach nutzen für das Wesentliche. Und nicht eben nur, um unser Ego aufzublähen und da draußen irgendwie alle zu übertrumpfen und vermeintlich der Beste zu werden. Weil der Beste bist du dann, wenn du erlaubst, das, wofür du hierher gekommen bist, wenn du das dir erlaubst, zum Ausdruck zu bringen. Und meine Erwachenszeiten oder Momente waren die, wo ich geglaubt habe, es geht nicht mehr, oder ich stehe in der Ecke, das Leben hat mich massiv auf den Kopf gestellt oder massiv gebeutelt oder mir solche Schüsse vor den Bug verpasst, dass ich in den Momenten nimmer wusste, wohin. Und der einzige Weg, der mir da in diesen Situationen geholfen war, der nach innen. Und in dem Moment, wo das geschehen ist, und das wäre wahrscheinlich nicht geschehen, wenn die Massivität der äußeren Erfahrung nicht so massiv gewesen wäre oder so intensiv gewesen wäre, da habe ich letztendlich habe ich eine Öffnung erfahren. Und zwar eine Erfahrung, die viszeral ist, die man auch nicht erklären kann. Ich könnte es dir nicht erklären, aber es ist wie ein Weiten, es ist wie ein sich auflösen in etwas Größeres, was ich bis dahin gekannt habe und damit bis dato wusste. Verstehst du, was ich meine? Also das ist etwas, das kannst du nicht beschreiben. Also da ist unser Vokabular oder da sind die Worte zu begrenzt, um sowas zu beschreiben. Manche Sportler sprechen auch davon oder Bergsteiger, die dann irgendwo oben stehen und einmal irgendwie so ein Öffnungsgefühl haben am Gipfel, das einfach nicht mit Worten beschreibbar ist. Und so war es bei mir. Und der Schmerz ist im Grunde genommen eigentlich der Aktivator, der Impulsgeber, der eigentlich ein Geschenk, wenn man es jetzt aus einer größeren Perspektive betrachtet, ein Geschenk an dich selbst, dich zu öffnen, dich zu hinterfragen, mal genauer hinzuschauen, zu reflektieren und schonungslos ehrlich mit dir selbst zu sein.
Du hast ja gerade eben über Erfolg gesprochen. Gibt es bei dir im Leben auch einen gewissen Misserfolg oder vielleicht so einen großen Misserfolg in deinem Leben, der sich dann aber als großes Wachstum oder als großer Schatz dann entpuppt hat?
Ja, gibt's. Ohne jetzt da ins Detail einsteigen zu wollen, aber solche Momente gibt's, und das sind die Momente, die ich auch vorher beschrieben habe. Das waren eigentlich, der erste große Misserfolg war der, oder der Misserfolg ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber der erste massive Schuss von Bug war der, als ich mit Anfang 20 einen Bandscheibenvorfall hatte und eigentlich in der Blüte meiner männlichen Kraft war und das Gefühl gehabt habe, ich bin unzerstörbar und ich bin unbesiegbar und so weiter. Und habe entsprechend ausgesehen zu der Zeit, dass ich dann nur noch auf allen Vieren gekrabbelt bin. Okay, musste operiert werden oder war zu ungeduldig, habe mich operieren lassen. Blöderweise im Nachhinein, jetzt wüsste ich, wie ich damit umgehe, anders damit umgehe, um das zu heilen, ohne Operation. Aber ich habe es machen lassen, jung und dumm, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und das war so der erste so massive Bug, der mir wirklich Demut gelehrt hat. Das heißt, ich habe dann wirklich, das war so die erste grobe Richtungsänderung in meinem Leben. Und dann kamen ein paar andere, dann kam die Geburt meiner Tochter vor 29 Jahren, dann das Aufhören eines vermeintlichen Traumbusinesses, das sich dann nicht so dargestellt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, und noch einige andere Dinge. Aber diese Dinge haben mich Demut gelehrt und haben mich einfach, ich würde mal sagen, aufgebrochen. Das ist vielleicht das richtige Wort. Also das, was im Inneren so erstarrt war, so kühl geworden ist mir selbst gegenüber, das wurde aufgemeißelt und damit konnte das Licht von innen langsam beginnen, sich nach außen zu bewegen und auszustrahlen. Genau.
Dieses Aufbrechen und auch dieses Licht von innen, was genau ist das?
Das ist unsere eigentliche wahre Natur. Wir sind Licht, Liebe, Freiheit, Weite, Glückseligkeit, Vertrauen. Und das ist in allen von uns. Und wenn natürlich die Schichten drumherum, die durch Lebenserfahrungen drumherum gebastelt werden, und man es vergisst, dann braucht es manchmal massive Ereignisse oder Events, die Kraft haben und die Fähigkeit haben, da was zu öffnen, was aufzubrechen. Und dann kriegt man langsam wieder die Ahnung, dass da mehr in dir ist oder dass du mehr bist als nur ein Bündel an Glaubenssätzen, Gedanken, Konzepte, Konditionierungen und so weiter und so weiter. Und so wie dich die anderen sehen und so wie dein Image sich gestaltet hat über den Lauf der Zeit, über die Jahre. Weil ein Image ist ja im Grunde genommen nichts anderes, wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem englischen Wort, als ein Bild, als ein Abziehbild. Und du kannst ja letztendlich nie nur ein Image sein. Das ist ein Image hast du dir vielleicht aufgebaut oder hast du dir vielleicht ist entstanden, aber das ist natürlich nicht das, was du bist im Kern. Und wenn wir natürlich uns sehr stark mit unserem Image identifizieren, dann leiden wir alle, weil wir ja wissen, im Grunde genommen identifizieren wir uns nur mit einem Bild, nur mit einem ganz kleinen, engen, begrenzten Auszug unserer wahren, tieferen Identität. Und das lässt uns auch leiden. Also das ist jetzt auch nochmal etwas auf die vorige Frage zurückkommend, wenn wir einfach zu sehr uns imagemäßig da einlullen lassen, das ist das, was wir sind, und du schaust in den Spiegel und siehst dieses Image und siehst eigentlich nicht mehr den, der wirklich in den Spiegel, der wirklich vom Spiegel reflektiert wird, dann hast du ein Problem.
Das ist man dann auch wieder beim Social Media.
Absolut. Und Social Media ist aus meiner Sicht Fluch und Segen. Weil du kannst dir natürlich auch blenden lassen. Oder du folgst Leuten, wo du das Gefühl hast, die machen zwar auch irgendwie ihren Content und versuchen natürlich auch irgendwo mit ihrem Content den Leuten zu gefallen und Aufmerksamkeit zu erreichen, aber die Message dahinter oder die Intention dahinter ist eine andere, als jetzt nur um Reichweite zu haben und Klicks. Mhm. Also bei mir ist es schon so, und ich nutze das auch bewusst oder habe begonnen, das am Anfang bewusst zu nutzen, dass ich mit meinen 57 den Körper schon in Vordergrund stelle, um letztendlich auch Aufmerksamkeit zu generieren. Aber bei mir hat jeder Post immer auch einen Mehrwert. Entweder in dem, was die Leute lernen können, also im Sinne von, wie kann ich meinen Körper trainieren, wie kann ich meinen Körper beweglicher machen, wie kann ich mich gesünder, besser, ganzheitlicher ernähren, oder eben in der Caption oder sonst irgendwo in den Stories irgendwo einfach ein Text und ein Learning, das irgendwo über das offensichtliche Bild oder das Video hinausgeht.
Vorher noch bei den Erzählungen über deinen Spirit, oder ich würde es vielleicht auch inneres Wachstum betiteln, wenn du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen müsstest, wo dieser Spirit, das innere Wachstum, so wie es ich jetzt betiteln würde, beschreibt, welche wäre das?
Es ist ganz schwierig, das auf ein Erlebnis runterzubrechen, weil es ist so ein allmählicher Prozess gewesen. Durch gewisse Erfahrungen, die eben herausfordernd und schmerzhaft waren, habe ich begonnen, vor vielen Jahren regelmäßig zu meditieren. Also ich meditiere jeden Morgen. Und in meinen Meditationen gab es Momente, wo ich im Grunde genommen da saß und sich diese ganze Person Stefan mit der ganzen Story aufgelöst hat. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, um zu meditieren, aber der Meditierende ist irgendwann verschwunden. Es saß zwar dieser Körper nur da, aber es war niemand mehr da, der sich mit diesem Körper identifiziert. Und das ist für mich Spirit, wenn ich einfach spüre, da ist ein Bewusstsein, das ist absolut abgekoppelt von dem, wie ich mich in der Welt als Stefan, als Person Stefan bewege. Und das waren solche Aha-Momente, dass ich auch immer wieder mich hingehe, das ist nicht in jeder Meditation passiert, aber in einigen, und je länger ich meditiere und je regelmäßiger ich das gemacht habe, umso selbstverständlicher ist dieses Gefühl geworden. Und deswegen ist es mir auch so heilig, den Morgen in Stille sitzend zu beginnen, weil ich nämlich dann diese Stille und diese Weite auch mit in meine Tage nehme. Und mich während des Tages immer wieder viel stärker, auch wenn ich mal im Äußeren mich verliere oder mich kurz irgendwie verrenne oder so, immer mir wieder sofort wieder rückverbinden kann. Also das ist echt schwer zu sagen. Es war kein einziges Erlebnis, sondern es war der Summe von mehreren Erlebnissen, schmerzhaften Schüssen vor den Bug vom Leben, die mich einfach in Anführungszeichen gezwungen haben, tiefer zu schauen, nach innen zu schauen, den Fokus quasi von außen nach innen zu lenken und mir dann eben diese Erfahrungen oder diese Realisierungen geschenkt haben.
Waren die meistens irgendwo selbst erfahren oder warst du oft in Begegnungen mit anderen Menschen?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also die Selbsterfahrung dieser Weite oder dieses Spirits oder
auch diese Schlüsselmomente, nenne ich es jetzt mal, kamen die eher durch Erfahrungen, wo du alleine warst?
Nein, aber das war immer mit anderen Menschen, hatte immer mit anderen Menschen zu tun. Mhm. Also es war immer in irgendeiner Form auch getriggert. Und im Nachhinein betrachtet mussten diese Dinge auch geschehen, weil ich sonst hier nicht wäre, wo ich heute bin. Mhm. Das heißt, also diese Menschen waren auch letztendlich auch Trigger, die da sein mussten, durften, damit ich eben diesen Prozess beginne jetzt anzugehen, mich selbst irgendwie mehr in dieses Wachstum, wie du es vorher gesagt hast, irgendwie hinein zu manövrieren und mich hineinzubegeben.
Jetzt drehen wir den ganzen Spieß nochmal um. Wie gehst du mit den Geschichten anderer um? Also wie erkennst du auch, ob die vielleicht eher heilen oder vielleicht eher blockieren?
Die Geschichten. Ich glaube, dass jede Geschichte in ihrer Essenz irgendwo darauf abzielt, zu heilen. Und Heilung kann auch erstmal mit einer Blockade entstehen. Dass erst etwas durch eine Geschichte blockiert werden muss, damit letztendlich die Agonie, der Leidensdruck, der Schmerz so stark wird, dass letztendlich durch die Blockade der Mensch beginnt, sich auf den Weg zu machen. Also Blockade kann irgendwie eine Station sein auf dem Heilweg oder auch mehrere Blockaden. Und mehrere Blockaden können sich auch oft durch eine Erkenntnis auflösen, wie so ein Rattenschwanz, der sie nach hinten durchzieht, weil die alle irgendwo miteinander zu tun haben und aneinander aufgehängt sind.
Das meine ich vorher übrigens mit den Geschichten, also die Geschichte aus deinem Leben, wo genau das im Endeffekt passiert. Vielleicht gibt es da...
Also bei mir, ich würde sagen, das ganze Dilemma hat bei mir gestartet, als ich gerade 4 Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben und ich war mit meinem Vater allein. Einige Zeit. Aus dieser Zeit ist sicherlich, und das weiß man ja von der Psychologie her, das habe ich lange nicht glauben wollen und so weiter, wie intensiv es für einen Menschen ist, der in dieser Zeit eben, ich würde sagen, das Wichtigste verliert im Leben, was die Mutter ist. Und das hat mich natürlich unglaublich geprägt. Und mein Vater, der war, ich würde es mal so sehen, einfach nicht in der Lage, entsprechend mit der Situation oder bewusst mit der Situation umzugehen oder zu trauern für sich selbst, sondern hat eher das Leben dann so gesehen, es ist hart und ungerecht und wir müssen uns wappnen, wir müssen uns abhärten und so weiter. Und durch diese Schule bin ich gegangen in jungen Jahren. Ein Vater, der sehr, sehr sportlich war, der sehr diszipliniert war, der mit der Situation auf seine Art und Weise umgegangen ist und ich als der kleine Bub zu der Zeit das Ganze einfach mit indoktriniert bekommen hat. Und das war sicherlich etwas, das mich sehr stark geprägt hat, die ersten 20, 30 Jahre in meinem Leben. Genau, und da ist natürlich sehr viel entstanden, sehr viele Muster, sehr viele Konditionierungen. Und irgendwann, als ich dann 28 Jahre alt war und zum ersten Mal Vater wurde, da hat sich es dann für mich, vorher mit dem Bandscheibenvorfall, aber dann war der zweite große Step, wo ich dann gemerkt habe, wir haben hier ein Geschenk bekommen, ein Kind, ein besonderes Kind, in Anführungszeichen, besonders sind alle Kinder, aber besonders in dem Sinne, dass sie einfach vieles, was unsere Ideen waren oder speziell meine Ideen waren, wie man ein Kind erzieht, einfach nicht funktioniert hat. Also einfach nicht systemkonform. Das ging schon im Kindergarten los und so weiter. Und wir als Eltern und speziell ich als Vater einfach unglaublich umdenken durfte, wie es anders auch geht, als das, was ich selbst erfahren habe als Kind. Und so war diese Tochter, dieses erste Kind ein unglaublicher Impulsgeber und Aktivator, auch mich auf den Weg zu machen. Ich habe damals sogar dann begonnen, mich in eine metaphysische Heilerschule einzuschreiben, habe 4 Jahre bei einer Amerikanerin, ehemaligen NASA-Physikerin, gelernt, alles Energiearbeit und über den Tellerrand hinausschauen und all diese Dinge. Also das war im Grunde genommen, wurde alles getriggert durch das, was uns unsere Tochter gespiegelt hat und aufgezeigt hat. Und an die Oberfläche geholt hat.
Das war jetzt eine perfekte Überleitung, weil ich wollte nämlich gerade fragen, ob es eine Begegnung mit einem Menschen gibt, die quasi deine Sicht auf das Leben verändert hat. Also eben ist die Muster von deinem Vater.
Ja.
Im Endeffekt war es deine Tochter.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Und
aus Liebe zu ihr habe ich einfach diesen Impuls gespürt, jetzt ist Zeit, mich zu verändern. Jetzt ist Zeit, quasi die Weichen zu stellen für ein freieres, für ein glücklicheres, für ein bewussteres Leben. Für ein Leben, das mehr auch versteht, was Leben eigentlich bedeutet. Nicht eben nur funktionieren und morgens in die Arbeit zu gehen und am Abend wieder raus und zweimal im Jahr Urlaub und Brötchen verdienen, dass ich dieses und jenes machen kann.
Mhm. Gerade diese Lebensbereiche, also oder mit der Erkenntnis des zweiten Blicks, nenne ich es jetzt mal, diese erweiterte Sicht auf das Leben und auch dieses bewusste Leben birgt ja eine unglaubliche Freiheit. Und wenn du die jetzt alle also wenn du das runterbrichst, meinst du, dass dieser zweite Blick auch manchmal sogar gefährlich oder hinderlich sein kann, weil du eben quasi zu viel mit einkalkulierst oder mit einbeziehst, wo du sagst, puh.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sicherlich bei jedem Menschen ein bisschen anders gelagert ist und dass es auch zu anderen Zeitpunkten im Leben kommt. Das ist nicht, dass man nicht pauschal sagen kann, das kommt in dem und dem Alter, sondern das kann bei manchen Menschen schon mit 15 kommen oder noch früher und bei manchen vielleicht erst mit 80 oder bei manchen vielleicht sogar nie. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, sage ich mal, was wir so für ein karmisches Konto haben und worum es in diesem Leben geht. Aber letztendlich ist der zweite Blick, so wie du das nennst, immer ein Befreiungsschlag. Es ist immer ein Befreiungsschlag und es braucht Mut, es braucht Vertrauen, diesen Blick zu wagen. Aber ich glaube, dass niemand, der diesen Blick wagt, irgendwann ihn bereut. Wie? Kurzfristig kann es vielleicht zu dem mal kommen, weil kurzfristig ein Muster einfach nochmal so an die Oberfläche kommt, dass man sagt, hätte ich lieber doch nicht machen sollen, vorher war es bequemer oder vorher war ich mehr in meiner Komfortzone, aber der zweite Blick, der zieht dich aus der Komfortzone raus und da ist es, wo das Leben, das eigentliche Leben beginnt.
Wie meinst du, erreicht man diese auch Bewusstheitsstufe? Also dieses, du sagst Mut, Vertrauen.
Ja.
Jemand, der eben jetzt Jahre, Jahrzehnte lang in diesen Mustern gelebt hat,
ja,
und jetzt eben nicht dieses Vertrauen in sich selbst, diesen Mut hat, wie bekommt man den?
Man muss anhalten. Es funktioniert nur, wenn man mal anhält. Wenn man mal einfach sagt, ich höre auf, ständig zu tun und auch ständig mich von dem Karussell in meinem Kopf mich rumdiktieren zu lassen. Anhalten heißt, ich werde mir dessen bewusst, was kontinuierlich, stetig in meinem System abläuft und ich zum Sklaven dieser Abläufe oder dieser Gedankenkarusselle, dieser Geschichten, die ich mir im Kopf erzähle, wenn ich davon irgendwo eine Distanz schaffe. Und eine Distanz schaffen kann ich nur, indem ich stoppe, indem ich anhalte und das Ganze im Grunde genommen aus einer größeren Perspektive sehe. So quasi, ich bin nicht mehr das hier, sondern ich bin das Bewusstsein, das in der Lage ist, diesen Maniac da zu beobachten. Und damit entsteht Distanz. Und deswegen haben Leute überhaupt begonnen zu meditieren, still zu werden, in die Natur zu gehen, auf den Berg zu gehen, früher ins Kloster zu gehen, heute in ein Retreat zu gehen, damit ich einen Abstand von dieser konditionierten, von diesem konditionierten Monkey Mind schaffe, das sich rund um die Uhr dreht, außer wenn ich vielleicht mal kurz in der Tiefschlafphase bin, was die eigentliche Erholungsphase ist in unserem Leben, wo eben selbst das Unterbewusste nicht mehr aktiv ist. Also ganz klar, du schaffst es, indem du anhältst, stoppst. Und wenn es nur für ein paar Momente ist, und ich erzähle oder empfehle meinen Klienten auch immer wieder, die Themen damit haben, mit anzuhalten, es mit einer Minute mal zu beginnen. Auch im Alltag. Einfach mal kurz die Augen schließen. Den Atem spüren. Die Gedanken werden trotzdem da sein, aber ich springe nicht mehr auf den Zug auf. Ich lasse sie einfach sein. Das ist wie bei einem Himmel, der einfach mit weißen Wolken durchzogen ist. Ich springe nicht mehr auf jede Wolke auf und habe das Gefühl, ich muss jeder Wolke folgen und verstehen, was jede Wolke bedeutet, sondern ich bin der blaue Himmel dahinter und lasse die Wolken vorüberziehen, ohne dass ich sie in irgendeiner Form versuche zu verstehen oder mich auf sie einzulassen.
Sehr schönes Beispiel. Da gibt es auch dieses sehr bekannte Video von dem Grizzlybären, der sein ganzes Leben in Gefangenschaft gelebt hat und dann entlassen wurde und dann mitten im Wald auch nur noch diese Kreise, stundenlang diese Kreise, der ganze weiße Schneelandschaft, und da, wo der Berg geht, ist schon eine richtig dicke Matschspur, wo man einfach erkennt, der schon stundenlang immer im gleichen Kreisgang. Das ist im Endeffekt, was du meinst, diese
absolut,
Muster und diese...
Absolut, genau, diese Konditionierungen aufzubrechen, weil wenn ich natürlich diesen Kreislauf nie verlasse, dann wird sich auch nichts ändern. Wenn ich aber mal anhalte, dann erkenne ich die Möglichkeit oder gebe mir selbst die Erlaubnis oder die Gelegenheit, das Ganze zu verändern.
Anhalten und vielleicht auch loslassen.
Das ist die zweite Konsequenz dann. Ich glaube, loslassen ist ohne Anhalten nicht möglich.
Wie kann man das Ganze im Alltag ganz bewusst mal, also wirklich in der Realität, nicht nur so theoretisch, jetzt philosophierend fast schon drüber zu sprechen, wie kann man versuchen, dieses Anhalten, Loslassen, diesen zweiten Blick zu wagen? Wie kann man das im Alltag trainieren, würdest du sagen?
Also philosophieren bringt sowieso nichts, weil wenn es nicht irgendwie praktisch umsetzbar ist, dann ist es nur ein weiteres Konzept im Kopf und bringt nicht wirklich etwas für eine Transformation. Wie kann man es machen? Jeder hat gewisse Abläufe, gewisse Rhythmen. Ich habe es früher ganz gerne gemacht, einfach für einen Moment, wenn ich an einer roten Ampel gestanden bin, einfach für mich kurz, gut, das Auto hat gestoppt oder das Auto musste anhalten, also halte ich selbst auch kurz an. Das heißt, ich spüre mich, ich bin hier, ich bin gegenwärtig, es atmet mich, ich, Ich lasse mich voll und ganz auf den gegenwärtigen Moment ein, als Beispiel. Oder wenn du dir ein Essen zubereitest, dass du einfach alle möglichen Einflüsse oder Ablenkungen ausschaltest und sagst, okay, ich bin jetzt mal nur, ich möchte mich jetzt wirklich der Zubereitung meines Essens widmen, weil das soll mich ja auch nähren und ich möchte nicht noch zusätzlich da Stress reinbringen, indem ich jetzt nebenbei noch ein Video höre oder nebenbei telefoniere oder sonst irgendwas, das soll mich nähern und diese Energie, die man beim Zubereiten des Essens auch hat, die nimmt man danach auch auf oder auch beim Essen. Ich war zum Beispiel, wenn wir vorher vom Buddhismus gesprochen haben, tatsächlich mal in einem buddhistischen Kloster einige Zeit in den frühen 2000er Jahren bei Thich Nhat Hanh in Südfrankreich. Und da war es immer so, dass wir beim Essen und bei gewissen Dingen wurde immer geschwiegen. Also du saßt mit vielen Menschen am Tisch, mit Mönchen und so weiter, aber keiner hat gesprochen. Und dann war es zum Beispiel so, dass da immer zu einer gewissen Zeit einer einen Gong geschlagen hat, der über das ganze Kloster zu hören war. Und es war die Erinnerung, präsent zu sein. Wenn du dich gerade aufgehangen hast, du warst nicht da bei dem, was du gerade gemacht hast, sondern warst mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der vermeintlichen Zukunft oder warst in irgendeiner Problemsituation, wirklich dich zu erinnern, stopp mal kurz, wo bist du, reset und dann geht's weiter mit einer anderen Energie, mit einer frischen Energie. Dann gibt es ja heutzutage super Möglichkeiten mit irgendwelchen technischen Geräten. Du kannst dir einen Random-Timer einstellen auf deinem Handy oder auf deiner Uhr, der, was weiß ich, zweimal in der Stunde irgendwie random irgendwie einfach piepst. Und das ist für dich die Erinnerung, hey, stopp mal kurz, wo bist du eigentlich? Bist du hier? Bist du gegenwärtig? Bist du vollkommen präsent mit dem, was du tust? Oder bist du ganz woanders? Und das ist eine Einladung, wieder zurückzukommen in den gegenwärtigen Moment und von dem aus wieder resettet neu zu starten.
Ist auch ein cooles Beispiel.
Absolut. Es gibt ja genügend Möglichkeiten. Es gibt ja für alles Apps und Funktionen. Wichtig ist nur, für was wir diese ganzen Tools auch nutzen. Wir können sie auch für Bewusstseinsarbeit, für inneres Wachstum und was weiß ich alles nutzen. Oder bevor du zum Beispiel ans Telefon greifst, um jemand anzurufen, dass du, bevor du aus dem Kontext heraus irgendwie unbewusst ans Telefon greifst und anrufst, erstmal drei tiefe Atemzüge, kurz die Augen schließen, dich mit dir rückverbinden und dann telefonieren. Dann wird auch das Telefonat eine ganz andere Qualität haben im Sinne der Verbindung. Oder bevor du ein Telefonat annimmst, nicht irgendwo aus dem Affekt heraus und unbewusst, sondern jetzt atme ich erstmal ein, zweimal durch und dann gehe ich hin. Und wenn derjenige nicht die Zeit hat, diese zwei Atemzüge abzuwarten, okay, dann hat er halt Pech gehabt. Oder du gehst einfach nur einmal auch in der Mittagspause, wenn du in der Stadt bist, einmal um einen Block rum und versuchst einfach nur mal bewusst zu atmen, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus oder nur Nasenatmung, um einfach mehr Sauerstoff in dein System zu bringen, um dich anzureichern, um deine Zellen quasi zu informieren, es ist alles gut, es ist alles im grünen Bereich, genau, der Stress wird reduziert. Und so, also es gibt genügend Möglichkeiten und ich lade die Leute da auch ein, wirklich mal kreativ zu sein und sich zu überlegen, wie kann ich kurze Anhaltpunkte oder ich sage immer ein täglicher oder mehrfach täglicher Kurzurlaub, der muss nicht länger sein wie eine Minute, wie kann ich den intelligent in meine Tagesabläufe einbauen?
Das ist auch ein ganz großes Kapitel in meinem kommenden Buch.
Ah, okay.
Genau. Achtung, kleines Minuten und eben. Ich kenne zum Beispiel auch noch den 54321-Scan. Mhm. Schon mal was gehört?
Ja, dem? Ja, sag mal
gibt's,
was.
Ja. Gibt's, ja. Gibt's ja ganz viele verschiedene Sachen. Ja. Ja, spannend.
Oder auch mal einfach bis für eine Minute lang einatmen und das Ausatmen zu verlängern. Den Ausatemzug zu verlängern, weil das bringt den Parasympathikus höher, also den Teil des vegetativen Nervensystems, der mehr für Gelassenheit, Entspannung und so weiter zuständig ist. Du kommst sofort in einen anderen Zustand.
Übrigens auch mit Active Stretching.
Auch das?
Ja, genau.
Auch das, also da gibt es bei mir genügend Möglichkeiten, das auf meinem Social Media und so weiter zu lernen, wie man sich super, super effektiv stretchen und mobilisieren kann.
Ah, super. Stefan, ich möchte jetzt nochmal 2, 3 ganz große Fragen stellen. Mhm. Ja. Wir haben vorher ja eigentlich die ganze Zeit schon sehr intensiv darüber gesprochen, dass das der Spirit von dir, dass das ja irgendwo dein Leben ist, sag ich jetzt mal, ja. Also so die Grundessenz, oder ist das auch dein Sinn des Lebens, beziehungsweise was ist dein Sinn im Leben? Kannst du den runterbrechen?
Also es ist nicht mein Spirit, sondern es ist der Spirit, der uns alle belebt. So sehe ich das. Also es ist nicht mein Spirit. Mhm. Mein Spirit wär wieder zu personifiziert. Mhm. Sondern es ist etwas Universelles. Und was Universelles ist nichts Persönliches, sondern es ist das, was uns alle ausmacht. Okay? Ich glaube, also in meinem, ich sehe es für mich so, und ich glaube, es ist bei vielen oder bei den meisten Menschen auch so, dass es im Leben darum geht, eben genau das, was dieses Universelle, dieser universelle Geist, dieses Leben an sich, das pure Leben, was das, dass diese Idee, die das Leben hat, durch diesen Körper, durch dieses Individuum zum Ausdruck zu bringen, dass ich mich dafür zur Verfügung stelle. Dass ich die Message, die der Spirit oder das Leben individuell gelagert durch diesen Menschen in die Welt bringen möchte, dass ich mich als dieses Instrument zur Verfügung stelle und damit irgendwo einfach meine Aufgabe erfülle. Lass es mich meinen Seelenauftrag oder meine Lebensaufgabe nennen, dass ich dafür mich öffne und das quasi wirklich lebe. Weil ich glaube, das ist das, was uns Menschen am Ende dann wirklich glücklich macht und zufrieden macht und wir vielleicht am Ende des Lebens auf ein Leben zurückschauen, wo wir wirklich sagen können, es war ein gut gelebtes Leben, ich habe meine Musik gespielt. Ich habe sie nicht irgendwo versteckt oder unterm Scheffel gehalten, sondern sie war hörbar, sichtbar und sie hat auch anderen gut getan.
Was meinst du, was ist deine Lebensaufgabe?
Zu inspirieren. Zu inspirieren, ein Leben zu leben, das glücklich macht, das gesund ist, das frei macht, das die Erlaubnis gibt, durch mein Vorleben es auf unterschiedlichste Art und Weise auch zu manifestieren. Dass andere in den Manifestationsprozess kommen, der für sie vorgesehen ist. Das würde ich jetzt mal so als die Aufgabe sehen, wenn man von Aufgabe sprechen will. Mhm. Die Menschen dazu zu inspirieren, sich zu öffnen und zu hinterfragen, hey, was ist es eigentlich, für was ich hergekommen bin und was ist eigentlich mein individueller Auftrag und was sind meine Geschenke, meine Talente, meine Core-Qualities, die gelebt werden wollen.
Um selbst erfüllt zu
werden. Um selbst erfüllt zu werden, aber auch zum Wohle aller, zum höchsten Wohle der ganzen Gemeinschaft.
Mhm. Woran erkennst du einen erfüllten Menschen?
Ein erfüllter Mensch, in der Gegenwart eines erfüllten Menschen oder eines Menschen, der mit sich im Einklang ist, der in sich ruht, spürst du automatisch auch eine gewisse Ruhe, einen gewissen Frieden, einen gewissen Gleichmut. Ein Vertrauen ins Leben, der hat etwas entdeckt, das inspiriert mich und ich mache mich gern auf den Weg, das in mir selbst auch zu erkennen und zu realisieren. Also man fühlt sich einfach wohl im Energiefeld eines Menschen, der bei sich ist, der erfüllt ist, der sein Ding macht. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, das spürst einfach über dein Sensorium. Das ist jenseits vom Verstand. Du fühlst dich irgendwo sicher, geborgen. Du kannst so sein, wie du bist. Du musst nichts vormachen. Du musst keine Maske bewahren oder keine Fassade aufrechterhalten. Du musst dein Image nicht irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie aufrechterhalten, um Eindruck zu schinden.
Ist ja eigentlich dann die Grunddefinition von Liebe, oder?
Ja, es ist eine Bedingungslosigkeit. Mhm. Du darfst einfach bedingungslos der sein, der du bist.
Wenn du alles verlieren würdest, was in dir bliebe trotzdem ganz?
Mein Spirit. Der Spirit. Mhm. Der ist immer ganz. Der ist von allem, was im Außen passiert, von allen Dingen, die phänomenal sind. Und phänomenal sind Dinge, die kommen und gehen, die sich verändern. Der Spirit bleibt immer unverändert. Selbst über den Tod hinaus.
Ich finde es sehr, sehr spannend, dein Wording von manch buddhistischen Mönchen, das Wording von manchen Unternehmensberatern, das Wording von allen möglichen Menschen, das Wording, mein Wording auch mit dem zweiten Blick. Es ist irgendwo immer das Gleiche.
Gell? Stimmt.
Bekannter Fotograf hier aus dem Ort, der spricht nur von Resonanz. Ist ein überzeugter Christ. Und der spricht nur von Resonanz. Warum er, wenn er Tiere fotografiert, warum die Tiere bei ihm bleiben, ihn anschauen, auf Resonanz gehen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Meinst du, dass diese Erkenntnis, beziehungsweise hast du vorher teilweise schon beantwortet, dass die Erkenntnis ja teils mit 15 kommt, teils im mittleren Alter, vielleicht auch mit 60, vielleicht auch nie. Mhm. Wann genau kam bei dir die Erkenntnis? War das im Endeffekt zur Geburt deiner Tochter? Dass da etwas da ist, wo du in den Flow kommen musst, beziehungsweise diese Resonanz irgendwo abrufen kannst, wenn du soweit bist?
Mit Sicherheit war das ein starker Aktivator diesbezüglich. Ob es nur das war, kann ich da nicht sagen, aber logischerweise, ich war bei der Geburt dabei und so weiter. Da passiert etwas mit dir, da funktionierst du nicht mehr als der sonst sein Leben irgendwie da draußen irgendwie gelebt hat, weil das sind komplett andere Erfahrungen, die man auch nicht trainieren kann und die einmalig sind. Und letztendlich wird dir in solchen Momenten ganz, ganz viel bewusst. Definitiv. Und aber es ist natürlich dann ein ongoing process im Sinne von, er kriegt mehr Tiefe oder er kriegt mehr Weite. Und wenn du einmal einfach begonnen hast, dann kannst du auch nicht mehr umkehren, weil es einfach nicht mehr möglich ist, zu diesem alten Leben zurückkehren im Sinne von, dass dir vorher irgendwo das sehr eng war, limitiert war und wo du im Grunde genommen mehr gelitten hast als gelebt oder mehr funktioniert hast als gelebt hast.
Eine letzte große Frage. Was ist für dich deine größte Wahrheit, auch wenn sie vielleicht sehr unbequem ist? Und wie bist du dann mit der umgegangen?
Die größte Wahrheit ist, dass wir alle eins sind. Es gibt keinen zweiten. Das ist nur eine Illusion. Und das ist auch mit das Hauptproblem unserer weltlichen Probleme da draußen. Dass wir uns einfach getrennt voneinander sehen und nicht die gemeinsame Quelle, die durch uns alle fließt und der wir eigentlich dankbar sein sollten, dass wir dieses kostbare Leben haben, um uns hier zu verwirklichen, auszudrücken und eben einfach etwas hinterlassen, was diese Welt vielleicht ein klein bisschen freier und glücklicher macht.
Das habe ich sehr schön auf den Punkt unterbrochen. Also ich hätte auf jeden Fall noch bestimmt 20, 25, 30 weitere Fragen. Aber Leute, leider haben wir heute ein bisschen so einen Zeitdruck, beziehungsweise so ein bisschen, wir müssen zum Ende kommen. Hoffentlich nicht zum letzten Mal, aber Stefan, hat mich sehr gefreut, dich heute hier als mein Gast begrüßen zu dürfen. Das war wirklich echt cool. Ich bin sehr gespannt, was ich bei dir auf deinem Instagram-Kanal alles so finde. Auf deinen Webseiten und auch dann vielleicht in einem zukünftigen Buch.
Genau, schauen wir mal, was so alles noch im Köcher ist.
Super, vielen Dank.
Genau, danke dir. Danke dir.
Und Und das war's schon wieder mit der heutigen Folge vom Jackpot. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn. Es hilft nicht nur mir und meiner Show, sondern es hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast besser und schneller zu finden. Bleibt neugierig, bleibt kritisch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Jackpot. Mach's gut, euer Jack.
Bei uns geht es um mehr als Bilder. Es geht um echte Geschichten von Athleten, Abenteurern und Persönlichkeiten, die sichtbar werden wollen. Der Fotograf Jack begleitet Projekte mit Reportagen und Dokumentationen authentisch, nahbar und mit einem besonderen Blick fürs Wesentliche. Sein Podcast Jackpot zeigt, warum ihm das so wichtig ist, Menschen eine Bühne geben, ihre Träume, ihre Leidenschaft und ihre Visionen festhalten für Sponsoren, Partner und alle, die inspirieren wollen. Wer professionelle Kommunikation nach außen sucht, wer zeigen möchte, wofür er brennt, findet in Jack's Corner den richtigen Partner. jackscorner.de